Zweiter Könige, Kapitel 4, die ersten 7 Verse. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, den wir noch Geld schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht so wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll, und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen, und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Das ist eine Geschichte, ich finde, die hört man gerne. Es ist eine Geschichte, die hat ein Happy End. Geschichten mit Happy End sind immer gut. Und vielleicht gefällt sie uns auch, weil wir uns das auch für uns selbst immer wieder mal erträumen. Dass wir uns das wünschen für uns, dass uns sowas passiert. So ein krasses Wunder, dass unsere Situation von heute auf morgen komplett verändert. Zum Positiven verändert. Wir haben hier diesen Mann. Und der Mann, das war ein Prophetenjünger. Ein Prophetenjünger, das könnt ihr euch vorstellen, wie jemand, der zur Prophetenschule gegangen ist. Also jemand, der gelernt hat, was es bedeutet, Prophet zu
sein. Da gab es einen Prophetenlehrer, aber dann gab es verschiedene Prophetenschüler, Prophetenjünger.
Und dieser Mann war einer von diesen. Und er war gottesfürchtig, lernen wir. Also es ist vielleicht ein Wort, das wir nicht so oft in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Aber da ist jemand, der Gott gehorsam sein möchte, der Gott nachfolgt, der eine Beziehung mit Gott lebt. Und das war eher die Ausnahme damals in diesem Israel. Das war nicht normal. Das war jetzt auch, wenn wir von dem Volk Israel sprechen und immer denken, okay, das ist Gottes Volk. Aber es war nicht immer so, dass alle Menschen da gottesfürchtig waren. Gerade in diesem Nordreich von Israel war das alles andere als Mainstream. Da war es normal, dass man gegen Gott rebelliert hat oder andere Götzen angebetet hat und abtrünnig war gegenüber Gott. Aber hier dieser Mann, der wollte Gott nachfolgen, der wollte mit Gott leben. Und dieser Mann war nicht nur gottesfürchtig, sondern er war auch arm. Also man würde manchmal denken, okay, wenn ich jetzt mit Gott lebe, dann bin ich reich, dann ist alles gut und so. Aber schon damals war das nicht so. Der Mann war arm, er hatte Schulden. Und dann ist er auch noch gestorben. Und er hat seine Frau und 2 von seinen Söhnen hinterlassen. Und da setzt die Geschichte ein. Und die Frau merkt, da kommt jetzt jemand. Und er sagt, hey, du schuldest mir noch Geld. Und die Frau ist ziemlich verzweifelt, weil sie heißt, ja, wir schulden Geld, aber wir haben gar nichts. Also, und dann sagt der Mann, der die Schulden eintreiben möchte, ja, dann nehme ich seine 2 Söhne und die können dann für mich arbeiten. Und das war damals auch ziemlich üblich. Also wenn man irgendwas nicht bezahlen konnte, dann hat man halt mit der Arbeitsleistung bezahlt. Dann wurde man Sklave bei jemandem und ja, hat dann für die Schulden abgearbeitet quasi. Und das ist immer, wenn wir an Sklaverei denken, ist es nicht immer gleich Menschenausbeutung gewesen, aber es war trotzdem, ja, Ausbeutung vielleicht manchmal schon, aber auch nicht immer Misshandlung oder so, wie wir es kennen. Es gab immer klare Regeln, auch im Alten Testament. Nicht jeder hat sich immer dran gehalten, aber das klingt nicht nur hart, Sklaverei, es war auch hart. Und die Familie, das ist ja nicht nur, dass irgendwie jetzt plötzlich zwei Söhne zu Sklaven genommen werden, sondern die Familie war ja eh schon ohne Vater und jetzt will da noch jemand sogar die Söhne von dieser Mutter entreißen. Also die Familie steht kurz davor, auseinandergerissen zu werden und die Not ist so groß und sie werden immer weiter ausgebeutet. Also die verzweifelte Lage von der Frau ist ziemlich groß. Sie ist ziemlich machtlos, sie weiß nicht, was sie tun soll, sie kann gar nichts mehr tun. Erst wird ihr Mann entrissen, sie ist traurig, sie hat Schmerzen. Und dann kommen die Schulden, sie lebt eh schon in der Not und der Armut und wahrscheinlich muss sie jeden Tag gucken, haben wir genug zu essen, kriege ich meine Söhne satt. Und dann kommt noch dieser Mann und droht, die Kinder zu entreißen. Und er wäre damit im Recht. Also sie kann gar nichts tun, gar nichts machen. Und ich glaube, wir können da mitfühlen. Weil es fühlt sich nicht fair an. Wir mögen das nicht, wenn Ungerechtigkeit passiert. Und wenn es nur gefühlte Ungerechtigkeit passiert. Das können wir nicht leiden. Und da liegt jetzt jemand am Boden, diese Frau mit ihren Söhnen, und da kommt jemand und er tritt immer noch drauf. Und wir können, glaube ich, auch mitfühlen, weil wir das aus unserem eigenen Leben kennen oder aus dem Leben von unseren Liebsten. In manchen Situationen sind wir einfach machtlos ausgeliefert. Die sind einfach so und wir können nichts tun. Da ist vielleicht eine angespannte Beziehung in deiner Familie. Es läuft nicht gut mit deinem Bruder, mit deiner Schwester oder mit deinen Eltern. Vielleicht gibt es Krankheit in deinem Leben oder jemand, den du sehr lieb hast, ist krank. Und man kann einfach nichts tun. Vielleicht hast du schlechte Noten. Du versuchst zu lernen und du gibst schon ganz viel Zeit und Energie da rein, gute Noten zu schreiben. Aber irgendwie will es nicht funktionieren. Vielleicht wirst du gemobbt in der Schule. Vielleicht hast du Ängste, Sorgen. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Oder ein guter Freund von dir ist weggezogen. Dein engster Freund, mit dem du eigentlich alles immer gemacht hast. Und eigentlich glaubst du nicht, dass du noch mal jemanden findest, so wie er. Und auch ohne diese äußeren Umstände, die wir erleben, erleben wir trotzdem manchmal Mangel und Nöte. Zum Beispiel sind andere sportlicher als ich. Ich bin immer der Letzte, der gewählt wird im Sportunterricht. Oder andere sind kreativer, können viel schöner zeichnen oder malen. Oder sind viel beliebter, aus irgendeinem Grund. Alle mögen die Person, aber mich, wer mag mich schon? Was habe ich schon zu geben? Was sind meine Gaben? Was sind meine Fähigkeiten? Ich bin wirklich keine Hilfe. Für meine Familie nicht, für meine Freunde nicht, für meine Klasse nicht, für meinen Betrieb nicht, für meinen Sportverein nicht und vielleicht auch für meine Gemeinde nicht. Vielleicht denkst du manchmal so. Vielleicht bist du manchmal wirklich verzweifelt in dieser Situation. Die Witwe war in so einer Situation. Und die Witwe, sie ist so verzweifelt, sie wendet sich an Elisa. Elisa war ein Prophet. Und Elisa kannte wahrscheinlich ihren Mann, der gestorben war. Oder sehr sicher, sie sagt ja sogar, du kanntest den. Und Elisa wurde auch genannt ein Mann Gottes. Also der war, von dem war bekannt, wenn der was macht, wenn der was spricht, wenn der was tut, dann hat es Autorität. Dann ist es, als würde Gott selbst irgendwas tun. Und deswegen wendet sie sich an ihn. Und vielleicht wendet sie sich auch an ihn, weil er Elisa heißt. Weil Elisa bedeutet auf Deutsch, Gott hilft. Und so versucht Elisa auch nachzudenken. Und er fragt sich, wie kann ich nur helfen? Wie kann ich dieser Frau in ihrer verzweifelten Lage helfen? Und was er dann macht, ist nicht irgendwie, dass er Gott darum bittet, dass er jetzt Geld vom Himmel regnen lassen soll. Das wäre auch noch schön. Aber das macht er nicht. Sondern er fragt sie, ob sie in ihrem ganzen Leid, in ihrer ganzen Armut, die sie erlebt, noch irgendwelche Vorräte hat. Hast du noch irgendwas zu Hause, womit du die Schulden begleichen kannst? Und sie denkt kurz nach und sagt, ich habe eigentlich nichts außer so einem kleinen Krug Öl. Und wenn wir jetzt von einem Krug Öl, also wenn ich einen Krug Öl höre, dann stelle ich mir so einen Krug vor, aber wahrscheinlich war das viel kleiner als das. Vielleicht war das, also das hebräische Wort liegt nahe, dass das so ein Fläschchen war, so ein Salbölfläschchen. Also gar nicht viel. Also es war lächerlich wenig. Aber Elisa lacht sie nicht aus dafür. Sag ich, damit kannst du keine Schulden bezahlen. Sondern er nimmt sie ernst und er weiß, Gott kann und Gott will dieses kleine Fläschchen Öl gebrauchen. Und er wird ihr helfen und er wird ihr ihre Not wegnehmen. Gott arbeitet mit dem, was da ist. Gott arbeitet mit dem, was du hast. An Gaben, an Fähigkeiten, an, mit den Situationen, die du hast. Gott arbeitet damit. Auch wenn es lächerlich wenig ist, aus deiner Sicht. Und Elisa sagt dir, jetzt geh hin zu deinen Nachbarinnen, such dir alle ab und frag nach leeren Gefäßen. Hol dir leere Gefäße von deinen Nachbarinnen. Und dann geh nach Hause, schließ die Tür zu und füll diese Gefäße mit Öl. Und jetzt überlegt mal, wie viele Nachbarn habt ihr? Und jetzt dann überlegt, wie viele Gefäße haben eure Nachbarn? Und dann denkt, stellt euch das alles zusammen vor. Also ich habe jetzt hier mal 3 Gefäße, aber ich glaube, ihr habt mehr als 3 Nachbarn oder vielleicht auch mehr als 3 Gefäße pro Nachbar. Also es ist Unmengen an Gefäße. Und dann ist die Frage, okay, jetzt haben wir halt so einige Gefäße und dann haben wir die kleine Flasche Öl. Vielleicht war es kleiner als das, aber das ist jetzt mal eine Flasche Öl. Und die Frage ist, wie viele Gefäße brauche ich, um diese Flasche leer zu kriegen? Also ich glaube, für mich ist eher die Frage, reicht die kleine Schüssel oder brauche ich die große? Aber Elisa sagt, geh und such dir alle Schüsseln, die du kriegen kannst. Und dann füllt sie mit Öl. Wahrscheinlich, also ich würde denken, Elisa, du spinnst. Was soll ich jetzt diesen großen Aufriss machen, überall Schüsseln zu suchen? Ich habe daheim auch eine Schüssel, die ist groß genug, da passt das ganze Öl rein. Und wenn man dann so verzweifelt ist wie diese Witwe, dann glaubt man nicht, ja, da ist der Glaube nicht besonders groß. Dann kann man das nicht glauben, dass Gott da irgendwie, dass man so viele Schüsseln braucht, um das Öl irgendwie in alle Schüsseln zu verteilen. Eine wird reichen. Und vielleicht frage ich nach einem zweiten Gefäß, nur zur Sicherheit, es ist ja Elisa, es ist der Mann Gottes. Ja, ich gehe auf der Nummer sicher. Aber es wird am Ende nicht reichen, um meine Schulden zu bezahlen. Und weil dieser Glaube nicht so groß ist, macht Elisa ihr Mut und er schenkt ihr Hoffnung. Mitten in ihrer Verzweiflung sollte sie sich nicht mit zu wenig Gefäßen zufrieden geben. Er betont extra, geht zu den Nachbarinnen, hol Gefäße, aber nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Nimm so viel, wie du kriegen kannst. Und wir denken in unserer Not oft, das, was wir noch haben, ist lächerlich wenig. Es ist hoffnungslos. Und wir sind in so einer Abwärtsspirale, in der wir uns nur um uns selbst drehen und um unsere Verzweiflung. Und es passiert doch eh nichts. Ich habe doch eh nichts in der Hand. Gott kümmert sich ja auch nicht. Es geht alles bergab. Und es ist so schwer, in diesen Situationen den Kopf wieder hochzukriegen. Und deswegen finde ich es so schön, was Elisa hier macht. Er sagt, nicht zu wenig. Such nicht zu wenig Schüsseln. Nimm alles. Und ich glaube, damit richtet er ihren Kopf ein bisschen wieder auf. Und so ist es so gut, dass wir Leute in unserem Leben haben, die sind wie Elisa. Die uns helfen, mal wieder den Blick nach oben zu kriegen. Weg von uns selbst, weg von unserer Verzweiflung, hin zu einer Hoffnung.
Gott hat
Gott hat sich gedacht, dass wir Teil von der Gemeinschaft sind. Dass wir durch unseren Mangel, durch unsere Nöte nicht alleine müssen, sondern dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Freunde haben. Und wenn es uns mal nicht gut geht, dass da jemand ist, wie Elisa, der sich wieder aufrichtet. Und die Frage ist, wer ist dein Elisa? Wer ist in deinem Leben die Person, die dich aufrichtet, wenn du mal traurig bist? Die dich aufrichtet, wenn du mal Schmerzen hast? Wenn du mal Leid erlebst? Wenn du im Tal bist? Wer ist dann der Elisa in deinem Leben? Die Witwe, die hat getan, was Elisa ihr aufgetragen hat. Sie verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen, und die beiden Söhne haben die Gefäße ihr gegeben, und sie gießt das Öl und das Öl und das Öl. Und ich frage mich, was ist in der Witwe wohl vorgegangen, als sie so gemerkt hat, okay, aus meinem kleinen Fläschchen Öl, das erste Gefäß, das wird ganz schön voll gerade schon. Und dann das nächste und das nächste. Und so füllt sie ein Gefäß nach dem anderen. Und ich glaube, dass ihre Verzweiflung, in der sie gerade noch stand, Stück für Stück verpufft ist und umgewandelt wurde in eine Hoffnung. Hoffnung in ihrem Herzen. Okay, irgendwie scheint es, auf eine wundersame Weise scheint es hier zu funktionieren. Irgendwie vermehrt sich dieses Öl und es werden mehr und mehr Gefäße voll. Am Ende war es so viel Öl, dass die Witwe es verkaufen konnte. Und mit dem Geld konnte sie alle Schulden abbezahlen, die sie hatte. Und es war sogar noch so viel Geld dann übrig, dass sie leben konnte mit ihren beiden Söhnen. Plötzlich ist ihre Lage eine ganz andere, als sie am Anfang war. Und ein weiteres Mal hat sich der Name von Elisa bestätigt. Wie war nochmal der Name von Elisa? Was bedeutet das auf Deutsch? Gott hilft. Genau. Gott hilft, auch in dieser Situation. Wir können aus dieser Geschichte Hoffnung schöpfen. Wenn bei uns mal, jetzt Entschuldigung für das Wort, wenn bei uns mal alles kacke ist, dann müssen wir den Kopf nicht mehr in den Sand stecken. Es gibt Situationen, da fordert uns Gott auf, nicht einfach nur zu hoffen, dass alles besser wird, sondern da fordert er uns auch auf, zu fragen, okay, was mit dem wenigen, was ich habe, was möchtest du damit tun, Gott? Was soll ich vielleicht auch tun mit dem wenigen, was ich habe? Was möchtest du, dass ich mache mit dem, was du mir gegeben hast? Wo möchte Gott durch deine Schwachheit mächtig werden? Manchmal verändert Gott durch unser Weniges unsere ganze Situation. So wie es bei Elisa und der Witwe gemacht hat. Und manchmal wünschen wir uns so sehr, dass Gott etwas tut. Und wir sind auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Aber Gott schweigt. Gott lässt nicht von sich hören. Er tut kein Wunder wie bei der Witwe. Was ist dann? Was ist dann, wenn nichts passiert, wenn unsere Situation die gleiche bleibt? Ich glaube, dann hilft uns, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen aus der Geschichte. Wenn wir nicht so detailliert von Vers zu Vers gehen und bei dieser Witwe in der Geschichte mitgehen, sondern mal rauszoomen, die ganze Geschichte sehen. Am Anfang, da ist diese Witwe mit ihrer Schuld. Und diese Schuld ist da und sie kann nichts tun. Und am Ende, da steht die Erlösung. Die Erlösung von ihrer Schuld. Und sogar mehr noch, die Erlösung geht so weit, dass nicht nur ihre Schulden beglichen sind, sondern dass sie auch noch leben kann. Dass sie ein neues Leben eigentlich geschenkt bekommen. Vorher war sie arm, sie musste fragen, was habe ich zu essen, was kann ich meinen Söhnen geben zu essen. Und am Ende hatte sie so viel Geld, dass sie mit ihren Söhnen gut leben konnte. Die größte Schuld und der größte Mangel, den wir erleben, ist nicht Mangel an Geld. Die größte Schuld und der größte Mangel ist nicht mal zerrüttete Beziehungen oder eine Krankheit, die wir erleben. Unsere größte Not ist vor Gott. Uns mangelt es an der Herrlichkeit Gottes. Also, dass wir so leben, dass an uns sichtbar wird, wie Gott ist. Weil das tun wir nicht. Jeden Tag nicht. Wir haben uns abgewendet von Gott und wir haben deshalb auch Schuld vor Gott. Und mit dieser Schuld werden wir allein nicht fertig. So wie die Witwe nicht fertig wurde mit der Schuld, die sie hatten. Und Paulus sagt das im Römerbrief mal so, er sagt, alle sind schuldig geworden. Also ich, aber auch du. Alle. Und wir alle spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und da hört aber zum Glück nicht auf, weil er sagt weiter, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Und was ist das, was wir uns nicht verdienen können, aber Gott uns schenkt? Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Die Worte kommen nicht von mir. Das ist ein bisschen strange. Hört ihr das auch?
Ja, mal gucken, was passiert.
Genau, Gott schenkt uns das, was wir uns nicht verdienen können. Er erlöst uns von unserer Schuld und er schenkt uns noch viel mehr. Er erlöst uns und er gibt uns neues Leben. Und Jesus tut das nicht einfach mit einem Fingerschnips. Er lässt nicht einfach Geld regnen vom Himmel. Sondern Gott wird in Jesus Mensch und er kommt auf diese Erde und er geht durch das Leiden und in den Tod. So wie wir oft auch im Leid sind. So wie die Witwe in Not war, im Mangel war. Da kommt Gott hinein und er erlebt das Gleiche, was wir oft erleben. Und in dieser Armut, in dieser größten Armut, gibt Gott seinem Sohn die größte Erhöhung und die größte Ehre. Also ihn komplett verdreht. Aber dadurch, dass Jesus sich so klein macht, wird er so groß erhöht. Und aus dieser großen Not wird die größte Hoffnung. Die größte Hoffnung für dich. Weil Jesus hat das nicht einfach für sich selbst getan, sondern er hat es getan für dich. Und er hat es getan für mich und für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und er hat es getan, um dich vor deiner Schuld vor Gott zu erlösen. So wie bei der Witwe am Ende nichts mehr da war von der Schuld. So ist auch bei dir nichts mehr da von deiner Schuld vor Gott. Wenn du dein Leben ihm anvertraust. Und nicht nur das. Er schenkt dir noch mehr. Ich habe gesagt, er schenkt dir ein neues Leben. Er schenkt dir, wie bei der Witwe, die dann leben könnte, er schenkt dir, dass du Erbe Gottes wirst. Dass du plötzlich Sohn und Tochter von diesem großartigen Gott bist. Von diesem Gott, der immer gut ist und der für immer ist, der ewig ist und es immer gut mit uns meint. Und wenn ich ein Sohn bin und geliebt bin oder eine Tochter bin und der Vater nur das Beste für mich will, dann glaube ich, haben wir die beste Perspektive und die beste Hoffnung. Und wir erben ein Leben in Fülle. Nicht ein Leben in Mangel, sondern ein Leben in Fülle. Am Kreuz hat Gott gezeigt, dass er nicht zulässt, dass auf dich eingetreten wird, wenn du am Boden liegst. Gott sieht es und er lässt es nicht zu. Und wenn Gott alles gegeben hat, um deinen größten Mangel zu beseitigen, wie viel mehr wird er geben, wenn er sieht, dass du einen anderen Mangel hast, den du erlebst. Auch dann, wenn wir Gott in unserer Not nicht erleben, wenn er die Situation nicht ändert, dann wissen wir, er hält uns in seiner Hand. Das zeigt uns das Kreuz. Das ist der Beweis dafür, dass er uns in seiner Hand hält und uns nicht loslässt. Und dass er uns Kraft gibt, durchzustehen. Auch wenn alles gleich bleibt äußerlich. Er gibt uns die Kraft da drin, durchzustehen. Und wenn wir denken, wir haben nur lächerlich wenig Kraft, dann wird Gott in den Schmachen mächtig. Dann zeigt sich das Kreuz in seiner ganzen Fülle. Weil es nicht ein Symbol der Schwachheit ist. Ja, es hat damit angefangen. Aber am Ende war es ein Symbol der Stärke, der Größe. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, kriegen neue Kraft, dass sie aufwachen mit Flügeln wie Adler. So Vers steht in Jesaja 40. Und es war vielleicht einer der wichtigsten Verse für Philipp Mickenbecker. Ihr kennt ihn, er ist vor einigen Jahren gestorben, viel zu früh, mit 23 Jahren. An Krebs, er hatte so ein Loch auch in der Brust. Und Gott hat seine Situation nicht geändert. Er hat den Krebs nicht weggenommen. Er hat dafür gebetet. Viele haben dafür gebetet. Aber er hat sich weggenommen. Er ist gestorben. Aber eins hat Philipp ausgezeichnet bis am Ende. Dass er diesem Gott vertraut hat und dass er Kraft gefunden hat in diesem Gott. Dass Gott ihm Kraft gegeben hat für sein Leben, für seine Not, für sein Leiden. Und es war nicht einfach eine Kraft, irgendwie das auszuhalten, sondern es war eine Kraft, die Philipp eine tiefe innere Freude gegeben hat. Und so eine große Freude, dass er andere Menschen angesteckt hat mit seiner Freude. Auch wenn Gott nicht geheilt hat, er war da und er hat an Philipp Wunder getan. Und das ist unser Gott. Und weil Lieder das manchmal besser in unser Herz transportieren, als Worte das können. Die Opos haben ein Lied geschrieben über Philipp und seine Situation. Und das wollen wir uns zum Ende noch anschauen.